bei aller Liebe zur Automatisierung und KI und ChatGPT, der Mensch ist trotzdem in der Lage, eine gewisse kreative, intellektuelle Leistung zu erbringen. Es ist, glaube ich, abendfüllend zu erklären. Okay. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Zum Glück haben wir in Deutschland so viele Freiheiten, dass wir selbst entscheiden können, wo und wie wir bei wem Urlaub machen. Ja, ich bin tatsächlich mit dem Gesicht eines norddeutschen Biedermannes gestraft.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Frühshopperinnen, liebe Frühshopper. Wir sind in der wunderbaren Hansestadt Lübeck. Uns gegenüber oder an der Seite sitzt Dr. Can Özrin. Ja, das ist nämlich der Pressesprecher der IHK zu Lübeck. Finde ich immer ein bisschen komisch, dieses zu Lübeck, aber das hat wohl irgendwie Tradition.
Hanseatisch.
Wir können hier von seinem Büro, ja, ist ein bisschen jetzt im Moment gerade schwierig. Normalerweise kann man das Holzentor fast erkennen, aber wir haben jetzt gerade ein bisschen was runtergefahren. Gestern, sagen wir mal für Transparenz und auch wenn Thomas nämlich vielleicht die Muttersprache verliert zwischendurch, es war gestern der wundervolle Jahresempfang der IHK zu Lübeck und Thomas und ich waren ein bisschen länger da. Ja. Can war auch ein bisschen länger da, aber ihm geht's sehr gut. Lieber Can, schön, dass du da bist.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, der Name sagt es schon. Viele sagen ja vielleicht erlebst du das oft. Can Özrin ist dein richtiger Name. Erklär mal, warum dieser Name?
Ja, es gibt regelmäßig Verwirrung um meinen Namen, das ist richtig. Das ist manchmal amüsant, manchmal auch ärgerlich. Ich bin der Sohn eines türkischen Ingenieurs, der zum Studium und zur Arbeit nach Deutschland gekommen ist und einer deutschen Mutter. Und unsere Eltern haben meiner Schwester und mir türkische Vornamen gegeben. Ich heiße Can. Aber das ist ungewöhnlich im Deutschen, dass das geschriebene C einen anderen Laut hat, nämlich ein J, deshalb Can.
Can, ja. Und hast du mit diesem Namen früher mal, ich will nicht sagen, Problem ist jetzt ein doofes Wort, aber oder ist doof umschrieben, aber ist es so, gab es früher so Schwierigkeiten so für dich sozusagen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt, die anderen heißen in unserem Alter ja oft Oliver, Thomas oder Andreas.
Manuel.
Wie war das mit Can und dann mit dem Nachnamen auch noch? Du wurdest denn ja relativ schnell, obwohl du ja, ich sag's mal ganz despektierlich, wie eine Kartoffel aussiehst, also wie wir Deutschen, ganz normal. Aber
ganz normal. Ne, normal.
Nein, wir sehen alle normal aus. Oh Gott, ja, das ist, nein, du fällst nicht auf, weil sonst hast du ja oft das türkische Mitbürger halt, da siehst du, okay, das ist südländisches Aussehen sozusagen, das kann man bei dir, oh, wenn man will, aber
nee. Ja, ich bin tatsächlich mit dem Gesicht eines norddeutschen Biedermannes gestraft oder
Hanseatisch.
Ich bin Hamburger gebürtig, das stimmt.
Also auch das stimmt.
Ja, ja, ich sag mal, im Freundeskreis hatte ich keine großen Probleme mit meinem Namen, auch nicht beim Militär oder so. Aber auf der Grundschule, interessanterweise, musste ich mir von Sekretärinnen, aber auch Lehrerinnen anhören, ich könne gar nicht Can heißen, es müsste Can oder Khan heißen.
Khan. Okay. Ja. Warum haben die das behauptet, konnten die das begründen? Oder?
Weil das C so ausgesprochen
wird.
So, Can oder Khan. Ja. Aber ich habe gesagt, ja, aber meine Nachbarin heißt ja auch nicht Nizole. das war aber kein Argument, weil Nicole dann eben als, sag ich mal, europäisierter Name dann auch anerkannt war.
Gott, ja.
Aber wie war das? Also du hast ja eine deutsche Mutter, eine deutsche Mama, ne? Und Papa eben Türke, leider ja auch schon vor längerer Zeit verstorben, aber wie fühlst du dich? Also bist du rein für dich so, ich fühle mich als rein Deutscher oder fühlst du dich wohl oder ist ja auch gut in zwei Kulturen zu Hause? Wie würdest du es beschreiben?
Ich will es mal so sagen, in meiner Brust schlagen schon irgendwo zwei Herzen für zwei gute Sachen. So, natürlich bin ich in der deutschen Gesellschaft total sozialisiert. Ich bin hier aufgewachsen. Wir sind aber auch natürlich mit Türken aufgewachsen früher. Wir haben sehr viele türkische Freunde gehabt. Insofern kenne ich beide Kulturen. Aus der Türkei, aus meinem Urlauben, kenne ich immer nur das Positive der Kultur. Meine Familie dort ist verhältnismäßig gut situiert, muss man sozusagen. Das heißt, unsere Urlaube und Aufenthalte dort sind immer sehr, sehr angenehm. Insofern kann ich auch leicht das Türkische vertreten.
Ja.
Aber ich habe tatsächlich ein bisschen ein Sendungsbewusstsein, natürlich auf beiden Seiten auch immer eine Diskussion zu versachlichen und auch zu sagen, ey, seht doch mal die andere Seite und seht auch mal das Gute in den Menschen und sieht nicht immer nur, dass Türken in Deutschland diskriminiert werden oder Deutsche in der Türkei als Kraut oder Kartoffeln behandelt werden.
Ja, aber ist das jetzt zum Beispiel so, wenn ich jetzt, also du hast natürlich da Wurzeln und Spuren und Verwandte, aber wenn jetzt zum Beispiel Deutsche sagen, in diesen Zeiten, ja, Urlaub in der Türkei, das ist schön billig und da, also, mir haben bekannte Bilder geschickt, also bombastisch, ja, so, und ich war auch vor Urzeiten mal in Miramar, glaube ich, hieß der Ort, und ist das, was würdest du sagen, ist das heutzutage als Deutscher politisch korrekt, in diesen Zeiten unter Erdogan Urlaub in der Türkei zu machen? Was ist da deine Meinung?
Zum Glück haben wir in Deutschland so viele Freiheiten, dass wir selbst entscheiden können, wo und wie wir bei wem Urlaub machen. Ich sehe es nicht als politisches Statement, in die Türkei zu fahren und die türkische Tourismuswirtschaft zu unterstützen, sondern die Leute wollen einfach Spaß haben. Wenn es günstig und schön ist, dann machen sie das. Sicherlich kenne ich auch viele, die darüber nachdenken, ob sie unter diesen Bedingungen in die Türkei fahren und auch dieses System, Regime in irgendeiner Form damit stützen, anerkennen. Sie schaden am Ende vielleicht den Menschen, aber es ist deutlich, ein deutliches Statement an die Regierung auch. Und vielleicht sollte die Regierung auch mal nachdenken, warum vielleicht die Türkei im Ausland im Moment nicht so angesehen ist. Also auch das ist ein auf der Basis der Freiheit gewähltes Statement von Menschen. Insofern, jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es auch gut, wenn jemand ein klares Statement setzt, das ist mir egal oder gerade weil es mir nicht egal ist, mache ich das nicht.
Okay.
Die Leute denken darüber nach.
Genau, die Leute denken darüber nach, schön gesagt. Genau.
Es ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir die Wahl hatten in der Türkei und am Ende ist in der Stichwahl ja Erdogan wiedergewählt worden. Und was ja hier in Deutschland sehr viel diskutiert wurde, dass die in Deutschland lebenden Türken halt mit sehr großer Mehrheit für Erdogan gestimmt haben. Hast du eine Erklärung dafür? Oder ist es einfach so, oder sind die, weil die weit weg sind, haben die das vielleicht nicht so? Oder es ist ja mal für uns Deutsche mal leicht zu sagen, wie kann man nur, aber ja, wie ist das zu erklären? Oder ist es gar nicht zu erklären?
Es ist, glaube ich, abendfüllend zu erklären. Okay. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Zunächst einmal muss man natürlich hier den grundsätzlichen demokratischen, freiheitlichen Ansatz verstehen, dass Menschen, die im Ausland leben, aber die Staatsbürgerschaft eines Landes haben, auch das Wahlrecht haben. Man kann die Menschen ja nicht vom Wahlrecht ausschließen. Und das ist ja auch richtig. Dass sich die Menschen mit ihrer eigentlichen Heimat verbunden fühlen, ist auch irgendwo richtig. Dennoch ist es schon interessant, wenn man sich das mal genau anguckt, dass rein rechnerisch die Diaspora-Türken am Ende darüber entschieden haben, wer in der Türkei über die dort lebenden Türken regiert. So, und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist schon kritisch. Stimme abgeben, ja, aber eine politische Agenda zu bestimmen und selbst gar nicht in einem Land zu leben, das ist schon eine Sache, über die man mal nachdenken sollte. Ich weiß aber auch von Türken, jedenfalls ist das so ein bisschen der Stand von vor ein paar Jahren gewesen, dass viele auch nach wie vor mit dem alten Regime noch haderten. Sie sagten, wir haben genug von den handlungsunfähigen Regierungen, von den großen Koalitionen mit vielen Parteien, zerstritten, korrupt und so weiter. Die sehen halt in Erdogan und seiner Partei vielleicht auch so ein bisschen Heilsbringer, ein bisschen Korrektheit, wie auch immer. Also ich glaube, die Menschen denken schon drüber nach, was sie da tun. Aber vielleicht sind sich über die Folgen auch für die Wirtschaft nicht bewusst gewesen. Man sieht ja gerade, dass die türkische Wirtschaft gerade nicht wirklich hochkommt. Mhm. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich.
Mhm. Die Türkei ist ja NATO-Mitglied und du hast ja hier in Deutschland gedient, bist ja auch Oberstleutnant.
Oberstleutnant,
der Reserve, also wohlgemerkt. Der Reserve, aber du bist sozusagen jemand, der, ja, Reserve heißt ja, dass du theoretisch wieder antreten könntest, sozusagen. Ja. Ne? Und es gab ja lange, oder es gibt ja immer noch diese Diskussion mit der Wehrpflicht, wenn ich jetzt als, ja, in dem Fall bist du ja auch türkischer Staatsbürger, also mit der doppelten Staatsbürgerschaft. Theoretisch, du bist jetzt nicht mehr im wehrpflichtigen Alter, aber gab es eine Zeit, wo du dachtest, okay, vielleicht ziehen die mich ein, wenn ich mal zu Hause bei der Familie bin und dann muss ich vielleicht dort meinen Wehrdienst antreten? Es gab ja so Fälle auch schon. Spielte das für dich eine Rolle oder reicht es, wenn du hier deinen Wehrdienst geleistet hast?
Es spielte tatsächlich eine große Rolle, die mir aber zunächst nicht bewusst war. Also ich habe zwei Staatsbürgerschaften, weil meine Mutter Deutsche ist.
Ja.
Und in den 70er Jahren die Gesetze geändert wurden, dass nicht mehr das Jus Sanguis, also das Blutsrecht, galt, sondern eben auch das Recht der Mutter mit berücksichtigt wurde. Und ich darf beide Staatsbürgerschaften behalten, nach deutschem Recht, nach türkischem offenbar auch. Als ich gemustert wurde und man überlegt hat, wo man mich hinsteckt, bei der Bundeswehr, wurde mir gesagt, wenn ich mich freiwillig zur Bundeswehr melde oder also meinen Wehrdienst dort ableiste, ist der türkische Wehrdienst innerhalb der NATO damit auch erledigt.
Ja.
Eine NATO, ja. Ein Wehrdienst.
So,
das kam dann etwas anders. Zwei Jahre später, ich war ja nun freiwillig dort, bin ich aus dem Wehrdienst entlassen worden, habe einen türkischen Pass beantragt auf dem Konsulat, wurde gefragt, haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, jawohl. Ja, wo denn? Ja, Panzerbataillon 181 Bo steht. Ich frage nochmal, wo haben Sie Wehrdienst geleistet? Ja, Panzerbataillon 181 Bo steht. Wo ist Bo steht? Ja, bei Neumünster und dann so Koordinaten weiter. Also nicht in der Türkei. Nein, ja, dann haben Sie auch keinen Wehrdienst geleistet.
Oh.
Also, aber, oh. Ich sage, aber doch. Weiter, ja, aber nicht für uns, erkennen wir nicht an.
Okay.
Und dann habe ich
gesagt,
gut.
Achso, ja. Bitte, ja. Nee, Entschuldigung. Das heißt, du konntest dann, bist dann sicherheitshalber eine Zeit lang nicht in die Türkei gefahren,
doch,
oder?
Doch, zum Glück. Also ich muss sagen, der Bearbeiter im Konsulat war sehr nett, sehr fair. Er hat gesagt, pass auf, bevor der seinen Pass hinschmeißt, keine Panik. Wir sind dabei, die Gesetze zu ändern.
Ach so, okay.
Und damals war die Regierung Özal. Und Özal hatte gesagt, ich erkenne das Problem, dass sehr, sehr viele türkischstämmige Menschen im Ausland leben und wir können nicht diesen Militärtourismus aufbauen und Leute, die teilweise die türkische Sprache gar nicht kennen, zum Militär holen. Das ist nicht gut. Wir werden deshalb die anderen Militärdienste und auch den Zivildienst anerkennen. Und das haben sie gemacht. Das hat ein paar Jahre gedauert, okay. Aber das wurde gesetzlich anerkannt. Und ich habe jetzt, wenn ich in die Türkei war, so einen Freistellungsbescheid dabei.
Ah, okay. Also, dass du nicht dann da irgendwo eindrücken musst.
Genau, ich bin freigestellt,
ja. Wie ist das mit deinen Kindern? Wie gehen die mit dem? Ich meine, dass du natürlich durch deinen Papa natürlich gesagt hast, okay, ich habe da dieses türkische, habe mein Vater, ich habe auch die Familie dort. Wie ist es bei deinen Kindern? Ist da noch Bezug zur Türkei oder wird das dann irgendwann weniger?
Der Bezug ist da. Wir haben noch Familie in der Türkei. Ich habe zwei Cousins und eine Cousine. Einer meiner Cousins hat zwei Kinder, ungefähr im Alter meiner Kinder. Da gibt es auch Kontakte, aber auch zu meiner Cousine und ihrem Mann haben meine Söhne Kontakt. Das ist wirklich ganz toll und ist wirklich eine schöne, nette Familie. Und wenn man länger nicht gesprochen hat, ist nicht schlimm, das nimmt einem keiner übel.
Und sprecht ihr denn Türkisch oder wie macht ihr das?
Wir sprechen Deutsch zum Teil
Deutsch, okay.
Oder Englisch.
Okay.
Türkisch, mein älterer Sohn hat ein paar Worte Türkisch mal gelernt. Der versucht das manchmal ein bisschen auf Türkisch. Aber es reicht meistens dann nicht. Ne? Also dazu praktizieren wir es leider zu selten.
Und du selber, hast du früher Türkisch viel gesprochen?
Als oder? Kind als ein kind. Bisschen, aber nicht wirklich gut.
Also würdest du nicht sagen, es ist Mutter- oder Vatersprache?
Nein, würde ich nicht sagen. Meine Schwester hat es nachher studiert auch mit und die spricht sehr gutes Türkisch. Aber
das ist ja auch nicht so, dass man so wie bei Dänisch oder Niederländisch, dass man da so ein bisschen Gemeinsamkeiten mit der Sprache entdeckt. Also da verstehe ich leider auch gar nicht, also nicht einen Fetzen irgendwo.
Die Sprache ist ja logisch aufgebaut. Sie ist ja logisch
Deshalb
aufgebaut.
Deshalb verstehe ich sie nicht.
Das ist ein Argument, natürlich. Ja. Aber man muss sich doch intensiv damit beschäftigen.
Ja,
das funktioniert mit Suffixen und gewissen Formulierungen. Und selbst wenn ich einige Sachen ausspreche, sind sie nicht immer höflich. Also gut gemeint, aber nicht höflich. Insofern ist das nicht ganz einfach. Man muss es wirklich mal über einen längeren Zeitraum lernen und praktizieren. Und dann ist es aber möglich. Leider war mir im Studium ein längerer Aufenthalt in der Türkei nicht vergönnt. Ich wollte mal in einer deutschen Auslandsvertretung ein Praktikum machen, ein längeres und nebenbei Türkisch lernen. Was klappt denn nicht? Die Juristen waren vor mir da.
Ja, und dann hast du ja, du sagtest ja schon, dein Vater war Ingenieur. Wie war das denn für dich? Du bist ja später auch bei einer Zeitung gelandet, warst Redakteur. Wie bist du du bist Journalist geworden, aber du hast ja was ganz anderes studiert, ne?
Das ist richtig. Ja, ich habe, warum auch immer versucht, zweigleisig zu fahren. Ich hatte auf der Schule, als es noch die Leistungskurse gab, in unserem Alter, hatte ich einen Geschichtsleistungskurs, auch einen Physikleistungskurs.
Oh, Physik, oh, Respekt.
Ja. Das ist sportlich.
War toll. Also ich hatte auch überlegt, Physiker oder Ingenieur zu werden tatsächlich. War ja irgendwie auch vorgegeben. Mhm. Dann kam die Militärzeit und mein Vater hatte gesagt, denk nochmal drüber nach, was du willst. Mach das, was du gut kannst, woran du Spaß hast. Wenn du Spaß hast, bist du gut und wenn du gut bist, hast du Erfolg. Mhm. Und das muss nicht unbedingt an der Naturwissenschaft sein. So, und dann,
also du warst doch nicht so die Leuchte in Naturwissenschaft.
Ich war in Mathe nicht so gut.
Ja, das ist
meine Mathematikkenntnisse waren schlecht. In der Physik konnte ich die Mathematik, aber ich konnte die Mathematik nicht in der Mathematik. So, und deshalb haben wir dann im Familienrat überlegt, ich mache das nicht und habe dann für mich entschieden, klassische Archäologie und Geschichte zu studieren. Und habe aber da auch schon relativ schnell erkannt, dass natürlich ein Weg in die Wissenschaft Anfang der 90er nicht vorgegeben war und auch mich tatsächlich in Richtung publizistischer Möglichkeiten orientiert. Und spätestens mit dem Beginn der Promotion über die deutsch-türkischen Beziehungen der Gegenwart oder der Nachkriegszeit, aber mit Auswirkungen auf die Gegenwart, habe ich für mich auch erkannt, dass ich von meinem eben schon angesprochenen Sendungsbewusstsein jetzt mal Gebrauch machen muss und versuchen sollte, in der Öffentlichkeit für beide Seiten zu werben, die Diskussion zu versachlichen, Dinge zu erklären über Deutsche, Türken und das Zusammenspiel und warum beide auch eigentlich sehr eng zusammenarbeiten sollten. Mhm. Und so kam dann auch mein Weg bin zur Zeitung gegangen, habe dann lange Zeit als freier Mitarbeiter gearbeitet, hatte Glück, dass ich kurz nach der Promotion ein Volontariat kriegte. Da war ich sehr, sehr dankbar für. Es war ein sehr gutes Volontariat. Und ich kriegte auch sofort eine Redakteurstelle.
Schön.
Festanstellung. Ja. Also das war auch großes Glück. Mhm. War auch klasse. Also mich immer innerhalb Schleswig-Holsteins bewegt auch. Also ich habe angefangen beim Hamburger Abendblatt in Ahrensburg, dann Stormanner Tageblatt, SAZ.
SAZ, ja. Genau.
Und dann Pinneberger Tageblatt. Dann war ich noch eine Zeit im SAZ-Imperium im Einsatz an verschiedenen Stellen. Ja, auch positiv natürlich. Und
dann hast du ja auch unseren Gast Stefan Richter noch kennengelernt.
Das war mein Chefredakteur, mein Ausbilder, ja, natürlich, ja. Klar,
schön,
gut.
Ja.
Und auch da bin ich zweigleisig gefahren, weil ich mir immer gesagt habe, ich mache das Volontariat. Weil viele haben gefragt, warum willst du das noch antun? Du hast doch studiert, brauchst du nicht. Irgendwann rückst du auch nach. Ich möchte das, weil es eine journalistische Ausbildung ist, mit allem drum und dran, mit Presserecht, mit verschiedenen Möglichkeiten, auch mal mit Radio und so weiter. Ich war Printmann, da war Radio ja abstrakt, war weit weg. Und auch als solide Grundlage zu sagen, dass ich irgendwann, wie man früher sagt, was ich auch heute noch sage, die Seite wechseln kann.
Dass ich, und das hast du dann ja 2008, glaube ich, gemacht?
2008, ja.
Da bist du hier, da habe ich dich auch kennengelernt. Das ist jetzt, ich bin auch nicht so gut in Mathe, aber es ist 15 Jahre her.
15 Jahre.
15 Jahre her. Ja. Da bist du hier reingekommen, bist Pressesprecher, hast auch viele andere Aufgaben dort. Das ist letztendlich glaube ich, ganz gut zusammen. Aber du hast, wie du schon gerade angedeutet hast, du hast die Seiten gewechselt. Du bist jetzt ja, das meine ich gar nicht negativ, du bist jetzt Lobbyist für die Wirtschaft eigentlich. Ja, du bist der Pressesprecher.
Interessenvertreter.
So ist es schöner.
Ja, genau. Aber das ist, was hat das so, weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast Wert drauf gelegt, Journalismus, also auch zu lernen, das zu machen und hast das ja auch, glaube ich, gerne gemacht. Und das ist ja überhaupt nicht ehrenrührig, aber trotzdem ist es ja eine andere Sicht jetzt auf die Dinge. Was hat dich so bewogen zu sagen, ich möchte gerne auf die Wirtschaftsseite wechseln?
Ich habe mich natürlich in meiner Zeit als freier Mitarbeiter, Volontär und Redakteur auch immer mal dafür interessiert, was andere Vertreter unserer Zunft machen. Die Zunft ist ja eigentlich sehr groß. Dazu gehört auch die sogenannte andere Seite. Diese sogenannte andere Seite bietet gewisse Vorteile. Man arbeitet mal länger an Projekten. Das, was ich als Tageszeitungsredakteur teilweise vermisst habe, war so, in der Wissenschaft sagen wir Projektarbeit oder hier in der Kammer sagen wir das auch, im Journalismus halt eine vernünftige Recherche zu machen, mal über ein paar Tage, über ein paar Wochen eine Sache zu entwickeln, mal der Einzige zu sein, der was hat, Kontakte zu knüpfen und so weiter. Das ging damals im Alltagsbetrieb kaum noch. Das wurde immer weniger. Das geht bei großen Medien natürlich noch, aber bei unseren Lokalzeitungen ist das kaum noch möglich, was auch nicht weiter schlimm ist, aber ich habe es vermisst, so ein bisschen mittelfristig, langfristig zu arbeiten. Und sicherlich bietet die sogenannte andere Seite eben auch multimediale Möglichkeiten. Und ich habe das natürlich auch wieder zweigleisig vorbereitet. Ich habe in meiner Reservelaufbahn als Offizier irgendwann den Weg von der Truppe eingeschlagen in Richtung Pressestelle. Ich bin Presse- und Jugendoffizier gewesen, nachher auch Pressestabsoffizier. Hatte auch wirklich sehr, sehr wichtige und interessante Aufgaben dort wahrgenommen. Unter anderem eine große Kommandeurstagung in Hannover. Da waren alle Generale und Admirale. Der Bundeskanzler, Herr Schröder, war da. Also es war schon sehr spannend, das mal von der anderen Seite zu sehen, wie das organisiert wird, wie man die Sprachregelung vorbereitet. Aber auch freilaufende große Übungen oder tatsächlich, das war auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Gipfel, den G8-Gipfel 2007 habe ich mit bearbeiten dürfen. Allerdings in Kiel, wir waren nicht in Heiligendamm, sondern wir sind in Kiel geblieben. Aber es war hochspannend. Das war ein sehr positiver, angenehmer Stress rund um die Uhr in Anschlag zu sein, wenn jemand fragt. Ne?
Ja, und ich finde es immer ganz schön, ich meine gut, in Lübeck ist eine größere Stadt und hier gibt es viele Pressesprecher von Unternehmen, von Verbänden und so weiter, aber wir haben ja auf dem platten Land unsere Journalistensporen verdient und da war ich immer mal ganz froh, wenn zum Beispiel bei den nordfriesischen Verkehrsbetrieben wenigstens eine Institution da war, wo es dann professionelle Pressemappen gab, wo alle Zahlen drin standen und nicht, wo vorne einer saß, ja, nur haben wir das und das erreicht und das gemacht, ja, und das war es eigentlich. nicht. Wenn ihr ein Foto machen wollt, könnt ihr das draußen dann machen. Ne? So, und so war das, lief das ja oft ab. Oder ja, dann Gemeinderatssitzungen, die dann auch nicht so gut vorbereitet waren oder so. Aber das war immer ganz schön, wenn da jemand war, der das auch so ein bisschen vorbereitet hat, dass man nicht mehr selber ganz so viel denken musste. Und im besten Fall sogar noch Fotos mit dabei und so. Das finde ich ganz, oder das fand ich ganz reizvoll auf der anderen Seite.
Wobei in Städtesand gab es ja doch so ein bisschen Internationalität, erinnere ich mich, in Nordfriesland. Da war die Gemeindevertretersitzung immer auf Friesisch. Und ich saß dann da auch für ein SHZ und musste berichten und es war da völlig so, ja, ich verstehe kein Friesisch. Ich bin zwar hier geboren, aber ich sag mal, ne, Friesisch. Und dann kriegte ich vom Amt einen Dolmetscher, der hat dann für mich übersetzt. Das hatte so ein bisschen was Internationales.
Ja, das war schön. Oh, das Problem bei mir in Lübeck zum Glück nicht. Aber tatsächlich, Thomas, was du sagst, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, nochmal eine Lanze für den Lokaljournalismus zu brechen.
Ja.
Weil ich finde, auch wenn andere Medien manchmal über Lokalredakteure lächeln, es ist die hohe Kunst des Journalismus.
Absolut.
Du musst wirklich.
Es ist die Basis.
Es ist die Basis. Du lernst richtig arbeiten, du lernst es, Kontakte zu knüpfen, du lernst es, im Sommerloch deine Seite zu füllen, deine Sendezeit zu füllen, immer was Neues zu bringen, nicht immer die gleichen Figuren zu befragen. Du musst aber auch mit dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche umgehen können, in der richtigen Dosierung, dass nicht jemand auf der Straße beschimpft wird, aber du auch nicht beschimpft wirst oder als einer von denen bezeichnet wirst. Das ist eine unheimlich herausragende Position, die man als Lokaljournalist hat. Und ich finde das wirklich, also ich ziehe den Hut vor den Kolleginnen und Kollegen, die das viele, viele Jahre mit einer so hohen Präzision machen.
Ja, und man, oder in diesem Fall, man lernt fürs Leben auch. Also ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass die Leute den Job sehen und nicht den Menschen. Ich war unheimlich beliebt, dachte ich, aber die haben den Job geliebt. Das will es nicht übertreiben, aber danach habe ich schon gemerkt, ich war ja auch noch sehr jung und dann habe ich schon gemerkt, ach so, ja, der meldet sich gar nicht mehr, das war, ging dann mehr, aber das ist auch kein Vorwurf, das ist halt, man, das wird halt genutzt und das ist ja auch völlig in Ordnung, nur man muss sich das selber vergegenwärtigen, weil einige kenne ich, die sind da noch stehen geblieben und die sind dann auf der Suche nach Liebe oder was, dann ist man dann falsch. Aber das ist die Basis, also das sage ich, oder hat Stefan Richter ja auch gesagt, jeder, der irgendwo Journalist werden will, der sollte als Lokaljournalist anfangen, weil da lernst du die Basis. Auch wenn das Print ist, egal ob man zum Fernsehen will oder sonst wohin, da lernt man auch mit Menschen zu interagieren und nicht nur zu googeln. Das ist halt, das gab es damals nicht, als wir so im Schwarz-Weiß-Zeitalter anfingen, so ungefähr, im Bleisatz. Nee, aber da, und das finde ich ganz auch eine gute Idee,
ja. Ja, du bist ja, wie gesagt, 15 Jahre jetzt bei dem Verein, wo wir hier sitzen, ne? IHK zu Lübeck. Ich weiß ja, ich arbeite auch für den NDR. Auch das ist ja also eine Anstalt und öffentlich-rechtlich. Und da gibt es ja auch diese Diskussion immer wieder. Zwangsgebühren, das kennst du auch, ne?
Den Begriff Zwang kenne ich nicht. Der ist tatsächlich aus meinem Vokabular gestrichen.
Okay.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema. Natürlich ist es beinahe täglich Thema.
Ja.
Aber ich würde das gar nicht so negativ zeichnen wollen. Also wir sind auch eine Körperschaft, wir definieren uns aber nicht darüber. Wir sehen in uns einen Dienstleister für unsere Mitgliedsunternehmen. Wir bieten eine ganz breite Palette an Produkten.
Jetzt kommt der Pressesprecher Produkten, so ein bisschen.
Genau, an Beratungsmöglichkeiten, an Produkten, an Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben allerdings auch vom Staat Aufgaben übertragen bekommen, die sonst der Staat machen müsste. Wahrscheinlich mit einem wesentlich höheren Aufwand. Sowohl personell, organisatorisch als auch finanziell. Das machen wir als Selbstverwaltung der Wirtschaft. Das ist ein altes Prinzip, das ist nicht neu. Das ist geht noch auf Napoleon zurück. Unsere IHK zu Lübeck ist 1853 gegründet worden, mit der Kaufmannschaft zusammen. Das war noch ein etwas anderes Konstrukt, aber durchaus auch schon in der Rolle, in der Funktion, Aufgaben des Staates, des damaligen Staates Lübeck zu übernehmen. So, für die Wirtschaft.
Ja, und letztendlich macht ihr ja auch, ich will jetzt nicht dir nach dem Mund reden oder will, aber diese ganze, was Wirtschaftsförderung bedeutet oder was es auch heißt, Unternehmer zu motivieren und auch vielleicht zu unterstützen in der Gründungsphase, auch das ist ja eine Aufgabe, die IHK übernimmt, wo ihr sagt, okay, wir machen Beratung.
Da gibt es natürlich. Nee, ich möchte, ich habe 2003 mein eigenes Unternehmen gegründet und wir trinken hier gerade alle drei aus Bechern. Da steht IHK, innovativ, herzlich, kompetent. So, das, wenn ich dich sehe, kann ich sagen, ja, stimmt.
Dankeschön.
Also das hast du dir vorher gegenwärtigt. Ich habe in Kleinpfraffshagen, das ist hier ganz in der Nähe, habe ich mein eigenes Unternehmen als Einzelunternehmer gegründet und da ist aber die IHK Schwerin zuständig gewesen und ich hatte von nichts eine Ahnung, aber ich wollte mein Unternehmen gründen, also von den ganzen, sag ich mal, betriebswirtschaftlichen Basics und als Einzelunternehmer stehst du halt da und fängst halt irgendwann an, krimmst die Ärmel hoch und sagst, ich mache jetzt das und das. Und dann kam halt immer, bitte zahlen Sie, bitte zahlen Sie, bitte zahlen Sie. Und am Anfang hat man so als Einzelunternehmer das auch nicht so dicke und da vielleicht als Tipp, oder das war vor 20 Jahren, das hat sich vielleicht auch geändert, dass man da sagt, wir sind jetzt nicht hier nur da, um das abzukassieren, sondern wir können dir auch irgendwie helfen. Nur dieses Angebot kam nie und ich kam auch nie auf die Idee. Für mich war das immer nur, oh, schon wieder Post von der IHK, die wollen wieder Geld. Ne? Hat sich das gewandelt? Aber korrigier vielleicht mich, auch?
Ist das ja. Nicht nur, wenn du kannst doch auch befreit werden von den Gebühren, oder?
Ja, unter gewissen Umständen geht das ist ja. Richtig. Beitrag, wir nennen das Beitrag.
Beitrag, Entschuldigung. Beitrag. Ja, es ist übrigens beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch so.
Ne? Ja, also, genau.
Das war ja.
Nein, wir haben auch Gebühren tatsächlich. Oder wie man im Amtsdeutsch, glaube ich, auch sagt, Gebührentatbestände. Moment, wie war der Begriff? Normenverdeutlichend auszudrücken.
Wir lernen ja heute richtig was hier.
Das ist ein Gebührentatbestand. Ja, das ist richtig. Also du sprichst über eine Zeit tatsächlich, die aus meiner Sicht zu Beginn eines großen Wandels in der Kammerlandschaft steht.
Okay.
Das ist ein Problem, das viele Mitglieder und Kunden bemängelt haben. Mangelnde Aufklärung, wofür sind wir da, was machen wir, was tun wir fürs Unternehmen, wo ist der Mehrwert fürs Unternehmen?
Genau.
Und ich sage es dir im Ernst, das ist mir 10 Jahre vorher fast genauso gegangen. Ich habe früher mal während des Studiums für ein Unternehmen gearbeitet, damals ging es ja noch Subunternehmer, musste mich dann aber auch tatsächlich selbstständig machen, Umsatzsteuer zahlen und dann kam auch der Brief von der IHK, übrigens der Lübecker IHK, Sie sind jetzt Mitglied, zahlen Sie mal. So, da habe ich gesagt, ist ja nett. Ne?
Ja.
So, und dann natürlich mich erstmal aufgeregt und aber im Freundeskreis mal rumgefragt, was soll das alles? Und da hatte ich aber ein paar nette Freunde, die haben mir gesagt, nee, pass mal auf, die IHK macht das und das und das und guckt die Zeitschrift an. Früher hatten wir ja doch dann die Gesuche, Börse, wir haben eine Tauschbörse, Mitarbeiterbörse, Kontaktbörsen und ähnliches. Wir haben die Weiterbildungsmöglichkeiten angegeben, wir haben die Beratungsmöglichkeiten, das machen wir heute natürlich auch noch, angegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich, das ist ein Solidarsystem, ähnlich wie eine Krankenkasse oder ähnliches, auf Umlage finanziert. Jeder zahlt was ein und jeder hat aber die Möglichkeit, auch was rauszuholen. So, also wir sind für alle da. Sicherlich gibt es einige, die zahlen mehr. Und es gibt einige, die zahlen mehr und nehmen sich weniger raus. Es gibt einige, die zahlen nichts, nehmen sich viel raus. Aber das ist das Solidarsystem. Und das wird getragen. Und übrigens die großen Beitragszahler, die meckern in der Regel nicht, weil denen das System klar ist. Die wissen, dass es so funktioniert. Denn bei allem, was wir tun, wir haben einen ganz großen Schwerpunkt. Der ist gestern bei unserem Jahresempfang wieder deutlich geworden. Wir betreiben, das ist gesetzlich vorgegeben, Politikberatung und Interessenvertretung für unsere Unternehmen, für unsere Region, für die Menschen in der Region. Und das ganz bewusst kein Lobbyismus für uns. Wir sagen nicht, dass Lobbyismus ist, sondern wir sagen, das ist Interessenvertretung, die aufgrund einer demokratisch herbeigeführten Entscheidung dann ausgeprägt und angewandt wird. Das heißt, wir sind nicht ein Verein oder Verband, der sagt, jetzt geht es hier nur um die Spielkartenhersteller. Lieber Bundeskanzler, wir brauchen dringend irgendwie die und die Straße, damit die LKW mit Spielkarten durch die Gegend fahren können. Sondern wir vertreten das Gesamtinteresse. Auch wenn mal jemand sich nicht eingebunden fühlt und dagegen ist. Diese Minderheitenmeinung nehmen wir wahr, wollen sie auch hören, damit wir auch unseren Prozess sorgsam abstimmen können, auch mit demjenigen reden können.
Wir reden über das Thema, war ja auch gestern, da war sehr viel die Rede auch bei dem Jahresempfang der IHK, viel über Optimismus gesprochen worden und es ist ja auch schön, optimistisch in die Zukunft zu gucken. Aber wenn wir dann uns einige Sachen angucken, was ist für dich, sag ich mal, das größere Problem? Die Infrastruktur oder der Fachkräftemangel? Oder beides? Was ist so der größte Hemmschuh im Moment? Oder ja.
Also wenn wir die beiden Themen nehmen, sie tun sich beide nichts. Nee. Wir dürfen einzig vergessen, wenn wir hier nicht unsere Infrastruktur noch weiter ertüchtigen. Der Präses hat sehr deutlich gesagt, wir wollen uns hier nicht abhängen lassen. Und er hat gesagt, liebe Bundespolitiker, denkt immer dran, die Welt hört nicht nördlich der Elbe auf.
Ja.
Oder südlich der Elbe auf.
Ja.
So.
Ja.
Wir brauchen hier vernünftige Infrastruktur. Wir sind in Sachen Breitband mittlerweile ganz gut aufgestellt. Das liegt aber darin, dass die Zentren relativ gut erschlossen sind. Mhm. Die Wirtschaft klagt nicht mehr so viel wie früher. Man hat einiges getan. In ganz Deutschland sind wir, glaube ich, am besten vernetzt mittlerweile. Mhm. Das läuft gut, aber das ist ja nicht alles. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, wenn ich höre, dass jemand gegen den Bau der Pestenbremer Weltquerung ist, dass jemand gegen den Ausbau der Ortsumgehung von Brunsdorf oder was auch immer ist. Ja. Das kann ich alles verstehen. Das ist das gute Recht, dagegen zu sein. Wir sind in einer freiheitlichen Demokratie und da kann jeder gegen oder für alles sein. Das ist sein gutes Recht. Ja. Aber man muss mal an die Folgen denken. Wenn wir Pläne haben, eine Region zu entwickeln, zu fördern, voranzubringen, und wir haben ja gerade das große Glück, dass die Dänen sagen, wir bauen euch da einen Tunnel hin, in 4 Jahren macht es plopp, dann guckt da auf einmal so ein Tunneleingang bei uns raus und wir investieren in die Region, dann sollten wir das auch annehmen. Wenn wir das nicht tun, was bleibt uns dann gerade in Ostholstein? Was bleibt uns dort? Ein Urlaubsparadies, das aber auch immer mehr zum netterweise Rentnerparadies wird, weil die Menschen in Gesundheit älter werden, sich an der Küste unheimlich wohlfühlen, auch gerne ihr Geld ausgeben. Aber wer kümmert sich um all die Menschen? Wer hat noch Lust?
Ne? Genau, wer möchte da arbeiten?
Genau, ne? Wer möchte am Ende da arbeiten, wenn du auch nur über eine Huckelpiste fährst? Mhm. Wenn da nichts ist, wenn du 3 Dörfer fahren musst, um einkaufen zu können, wenn du zum Arzt musst, 50 Kilometer meistens arbeitest du in einem Altersheim, da ist vielleicht ein Arzt, der dich mal untersuchen kann. Aber das ist, wir müssen dran denken, dass wir auch der jüngeren Generation und vielleicht auch Leuten, die als jüngere Generation sagen, vielleicht kann man ja an die Küste ziehen, aber dann muss da einige stimmen. Ich vergleiche das immer gern so ein bisschen mit, Wir haben noch eine kleine Wohnung in Bagterheide. So, Eigentumswohnung. Hatten wir zum Verkauf angeboten zwischendurch. Hieß das, ja, welcher Stock? 2. Stock. Fahrstuhl? Nein. Oh Gott, dann wollen wir nicht hin. Von Typen, die in Hamburg-Eppendorf im 6. Stock wohnen, wo es keinen Fahrstuhl gibt. Da laufen sie mit Kinderwagen, mit Bierkiste und Bleisammlung rauf und runter. Das ist ganz toll, das ist ganz hip, wenn man in Eppendorf wohnt. Aber in Bagterheide kann man nicht in den 2. Stock klettern. So, und die Anspruchshaltung der Menschen ist da, das kann ich verstehen. Aber wenn wir auch Menschen in die Region holen wollen, ihnen was bieten wollen, dann müssen wir die Infrastruktur entwickeln und dann kommen auch die Fachkräfte. Weil die dann sehen, hoppla, das ist gut entwickelt. So, ich meine, wir kennen ja viele Leute hier in Lübeck oder auch in Hamburg, die brauchen kein Auto. Warum? Da gibt es so einen guten ÖPNV oder man fährt ein Fahrrad durch die Gegend. Weil das geht.
Es geht. Aber dieses, nochmal ganz kurz nachgefasst, also wir haben ja so ein Riesenproblem, wenn ich, egal wo ich hingucke, das ist jetzt nicht eure Baustelle Gastronomie, aber auch das betrifft euch ja irgendwie im weiteren Bereich. Ne? Wir haben ja so dieses Problem, wie können wir das lösen, dieses Fachkräfte-Ding? Ne? Also wo ist da der Lichtblick irgendwie? Ne? Also wir gucken auf die Geburtenraten, wir gucken das Thema Zuwanderung. Ne? Ja, wird einerseits passiert da jetzt ein bisschen was, dass man das ein bisschen verändert hat und auch liberalisiert hat. Aber es reicht ja vorne und hinten nicht, oder?
Nein, wahrscheinlich nicht. Also wir müssen weitere Potenziale erschließen. Wir müssen Möglichkeiten erkennen, wo wir vielleicht durch Automatisierung Personal einsparen, dass wir an anderer Stelle sinnvoll einsetzen können, um andere Dinge voranzubringen. Bei aller Liebe zur Automatisierung und KI und ChatGPT, der Mensch ist trotzdem in der Lage, eine gewisse kreative, intellektuelle Leistung zu erbringen. Und Kreativität ist eigentlich das Kerngenom jedes Unternehmers. Weil ohne Kreativität brauche ich nicht sagen, ich mache jetzt irgendwas, aber ich mache es nicht mit Leidenschaft und ich habe keine Idee, ich mache es trotzdem. Das ergibt keinen Sinn. Ja. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist grundsätzlich kreativ, hat einen eisernen Willen, hat eine Idee, treibt das voran. So, und es gibt Potenziale, die wir heben können. Es gibt ja auch einige Wissenschaftler, die sagen, wir haben gar kein wirkliches Fachkräfteproblem, wir haben ein Verteilungsproblem.
Okay.
So, auch diese Meinung gibt es. Das sehe ich persönlich nicht so, weil wir ja wirklich mitkriegen, dass überall Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen.
In allen Bereichen.
In allen Bereichen. Und egal auf welcher Ausbildungsstufe, wobei natürlich Qualifikation immer wichtiger wird, in einer zunehmend automatisierten, technisierten, globalisierten, internationalisierten Welt ist eine solide Ausbildung eigentlich erforderlich. Vielleicht brauchen wir hier aber auch etwas mehr Flexibilität. Wenn jemand, ich hatte gerade heute mit jemandem gesprochen, der hatte mir erzählt, Mensch, die Unternehmen sind auch manchmal unflexibel. Da sucht jemand einen Reiseverkehrskaufmann, gibt es nicht, ist auf dem Markt nicht zu kriegen. Kann man dann nicht jemanden nehmen, der was anderes Kaufmännisches gelernt hat? So, anlernen.
Ja, anlernen, ja.
Das muss doch möglich sein. Man muss doch sowieso jeden neuen Mitarbeiter an die unternehmensspezifischen Anforderungen anpassen können. ausbilden, an die Hand nehmen. Das geht nicht von heute auf morgen. Mhm. So, das ist auch in der Gastronomie so. Das ist, jedes Restaurant ist ja individuell. Ja. Jeder Imbiss ist für sich. Der hat eine eigene Idee, eine eigene Philosophie. Natürlich kann man sagen, ja, der Koch, der muss ja wissen, wie er die Pommes warm macht. Ja, aber er will ja auch gute Pommes abliefern.
Genau.
Dazu muss er gute Bedingungen haben.
Ja, das stimmt.
So, und damit wird der Laden besser und hat mehr Kunden und alles läuft.
Mhm. Genau. Ja, zum Abschied, zum Abschluss haben wir ja immer noch so eine kleine Rubrik, die heißt der Umtrieb der Woche.
Ja, ja.
Und da denken wir uns jetzt mal so, dass dieser Jingle jetzt abgespielt wird.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, wer möchte anfangen, soll Andreas.
Hast du schon einen, Jan? Oder
so, fang du mal gerade
an. Soll ich anfangen oder bist du?
Nee, ich versuche das einfach mal, weil ich habe einen, den... Der hat mich irgendwie umgetrieben, weil wir gerade dieses Thema zum Schluss jetzt, wir hatten Fachkräftemangel, was wir nicht lösen können. Aber es gibt eben auch so schöne Beispiele. Ich kenne jemanden in Flensburg, der war immer Kellner und ist mit Leidenschaft Kellner und ist das auch heute noch und hat dann gesagt, ich möchte jetzt nochmal was anderes machen und hat dann Busfahrer gelernt noch sozusagen, hat sich da machen. Und den treffe ich jetzt ab und zu. Ich fahre relativ viel Bus in Flensburg und der hat als Kellner mir so gut gefallen schon, weil der so freundlich war. Das war so ein netter Mensch, also so ein immer strahlend, immer gut drauf irgendwie. Und ich habe ihn jetzt neulich innerhalb einer Woche erst als Busfahrer erlebt. Da merkte man irgendwie, manchmal sind das ja auch Kolleginnen und Kollegen, die ja so eine Ausstrahlung haben wie so Taxifahrer, die ein bisschen missmutig sind, kennt man ja vielleicht auch. Und der ist immer so freundlich und man weiß, der ist leider auch nicht überbezahlt in dem Beruf, gerade zwei Berufe, wo nicht. Aber der ist immer hoch motiviert. Der ist als Kellner, der arbeitet immer noch als Aushilfskellner, weil er Lust hat auf den Beruf.
Ja, cool. Ja,
ne? Und macht,
das nicht, er sagt solche halt, Leute muss man
er sagt holen. Halt, Busfahrer ist familienfreundlicher. Ne? So, das sagt er, da hat er bessere Schichten und so weiter. Aber der ist mit so einem Spaß in beiden Berufen dabei. Und da denke ich mir so, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder zwei Berufe machen soll, aber auch das ist so ein Beispiel, wo du denkst, wie cool ist das, dass einer so einen Spaß hat. Der strahlt das einfach aus.
Ja. Ne? Das ist ja auch das, was ich meinen Kindern sage, wenn die Anlagen da wären, zu sagen, ja, natürlich wünschen sich Eltern oder mir scheint, die meisten Eltern wünschen ihren Kindern, dass sie irgendwann einen sicheren, tollen Beruf haben und sagen, ja, wenn du studierst und wenn dies, dann kannst du viel Geld verdienen. Aber ich sage dann auch gleichzeitig immer, das nützt auch nicht unbedingt was, wenn man das macht und nachher unglücklich in dem Job ist. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte aber lieber Friseurin werden, ja, und das ist ja genau das, was auch in den nächsten Jahren kommen wird, dass das immer mehr benötigt wird, dass wir Leute eben auch Menschen brauchen, die vielleicht Autos reparieren und Haare schneiden und Brötchen backen und was auch immer. Ja. Und
vor allem gute Chancen haben auch.
Und ne? Gute also, Chancen haben,
ja,
genau.
Wenn du gut bist,
und da sind wir auch schon fast bei meinem Umtrieb, denn ich möchte jetzt mal Werbung machen für etwas. Und zwar bin ich ja Exil-Solinger, wie die meisten wissen. Jetzt musst du tragische Musik eingespielt werden. Nein, Solingen hat auch seine schönen Seiten. Wir sind dann hier oben ja auch, wenn wir in unsere Heimat kommen, nach Nordfriesland, Touristen. Und derzeit machen wir zu viert hier Urlaub in Nordfriesland. Und meine Frau ist auch mit, arbeitet aber für einen großen Lebensmitteldiscounter als Juristin und die sitzt im Nordfriesischen Innovationszentrum und arbeitet da, während wir Urlaub machen, was ich auch sehr innovativ und cool finde, dass das geht. Und wir machen Urlaub und wir haben auch schon hier Urlaub gemacht, in Eckernförde direkt am Strand und sonst wo. Aber als Geheimtipp, Urlaub auf dem Land. Und damit meine ich eben nicht da, wo ganz viele Touristen den ganzen Tag sind, sondern wirklich auf alten Bauernhöfen. Da kommt das jetzt immer mehr und mehr, dass die zum Beispiel früher für die Alten eine extra abseitige Wohnung oder Haus sogar hatten. Und das wird jetzt immer mehr und mehr vermietet. Und es ist nicht nur der Preis. Also wir haben eine komplett neu renovierte Wohnung. Jetzt zahlen wir für eine Woche für 4 Personen 400 Euro. Das ist unschlagbar. Also super. Das ist schon ein guter Preis. Ist alles nagelneu. Und das haben wir jetzt schon ganz oft gehabt, wenn wir das gemacht haben für den Preis. Wir waren auch in Süderlügum und jetzt sind wir in Achtrup. Das sind Orte, die einige nur aus der Harald-Schmidt-Show kennen, tatsächlich. da wird man so herzlich empfangen und die sind so froh. Also die haben schon auch viele Leute, die da kommen, aber die sind so froh und sagen, wenn irgendwas ist, rufen Sie an und kein Problem, wir sind immer da. Und wenn Sie noch was möchten, sagen Sie Bescheid. Und das erlebt man an den Ferienorten, sag ich mal, die jetzt hochfrequentiert sind und auch dreimal so viel kosten, nicht unbedingt in der Ausprägung. Man kann das auch, das kann auch mal anders so sein, aber ich möchte dafür geht mal mehr aufs Land, guck mal, da gibt es wirklich Schnäppchen und du hast vor allen Dingen für Leute, die Ruhe suchen, die haben dann da noch viel mehr Ruhe als in so touristisch hochfrequentierten, das ist, also die Geschmäcker sind ja auch unterschiedlich, aber den Tipp wollte ich einfach mal geben, dann kann man überall hinfahren, man kann mal einen Tag nach Sylt fahren, man kann mal einen Tag nach Römmel fahren oder einen Tag nach Lübeck, jetzt schöne Lübeck, sich ein bisschen Marzipan kaufen, aber das kann man auch alles von Achtrup und das muss man nicht von woanders machen. Also kann man.
Also vom, nicht, genau. Vom Busfahrer über Achtrup kommen wir jetzt zu Jans
genau.
Umtrieb.
Ja, und jetzt sind wir mal sehr gespannt.
Das kann ich ja kaum noch toppen, oh, aber vom Land wieder zurück in die große Sterzi.
So, genau. Weg hin,
ne? Ja. Ja, mich hat tatsächlich natürlich diese Woche unser Jahresempfang sehr umgetrieben. Das war schon eine spannende Vorbereitungszeit. Nach 3,5 Jahren wieder der erste große Empfang. Und ich muss sagen, was mich sehr, sehr gefreut hat, also positiv umtreibt, auch jetzt noch, ist die tolle Stimmung, die wir da hatten. Mhm. Die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, ich glaube, ihr wart ja auch dabei.
Wir waren auch dabei, ja.
Hatten, also
zumindest physisch anwesend, ja.
Prächtigste Stimmung. Die Damen und Herren waren mit Begeisterung dabei. Also die haben sich gefreut, Input zu kriegen von uns. Ein übersichtliches Programm, sage ich jetzt mal. 1:15, 1:20, das war, glaube ich, okay. Wir haben schon längere gehabt, genau. Und hinterher dann wunderbares Networking bei gutem Essen, bei wunderbaren Außentemperaturen und so weiter. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz und dankbar auch für unser IHK-Team. Ihr habt es ja gesehen, es waren ja viele, viele IHK-Leute im Einsatz. Mhm. Und die haben wirklich bis zuletzt einen super Job gemacht. Freundlich, nett zuvorkommen. Die haben eine super Visitenkarte unserer IHK abgegeben. Das ist wirklich toll. Man ist ja selbst manchmal so in seinem Trott dann drin und sieht nur, wie kriege ich jetzt das und das auf die Bühne und auf die Leinwand. Und da hast du so viele Kolleginnen und Kollegen, die halten dir so den Rücken frei. Das ist so toll. Also ich bin wirklich sehr dankbar und muss sagen, du hast es eben gesagt, unser Motto ist innovativ, herzlich, kompetent. Dieses Herzliche ist etwas, das hat unser eigenes Ehrenamt uns mal verliehen. Ihr seid immer so herzlich. Wollt ihr das nicht, das H für herzlich nehmen? Und wir haben damals auch gedacht, ist das schlau als IHK? Wir sind doch eine sachlich nüchterne Organisation.
Ja, aber gerade drum wahrscheinlich.
Gerade drum. Genau. Und das hat auch in der IHK-Welt für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Also, dass wir uns dieses Attribut zugelegt haben oder zulegen durften. Das ist ja wie eine Ordensverleihung, wenn das Ehrenamt das entscheidet. Und ich muss sagen, auch nach 3 Jahren Corona-Pause leben wir das herzlich immer noch. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz und dankbar.
Schöner kann man einen Podcast kaum beenden. Das sage ich bei jedem Podcast. Aber nein,
das stimmt nicht.
Schöner kann man einen Podcast fast nicht beenden, würde ich sagen. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Hörern fürs Zuhören. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier sein durften. Es gab hervorragenden Kaffee aus diesen ganz tollen Kaffeebechern. Und Andreas, vielen Dank.
Schön, dass auch du hier warst. Leider ein bisschen, ich hatte dann doch irgendjemand mir Wein in mein Wasser gekippt und deswegen habe ich vorhin auch dieses normal.
Man muss sagen, der Weißwein wurde ja persönlich von Björn Engholm gesegnet, der hat gesagt, den kann man trinken und dann haben wir den getrunken.
Mehr geht nicht.
Aber mehr geht nicht. Also ich glaube, mehr kann man sich nicht
auch wünschen. Auch eine Ordensverlangung für den Wein.
Absolut. Okay, alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schöne Tage.
Tschüss.